Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Sabine Schmidt. Schönen guten Tag. Und das sind die Themen der heutigen Sendung. Am Freitag tritt der Atomwaffenverbotsvertrag in Kraft. Doch Deutschland hat diesen Vertrag nicht unterzeichnet. Was bedeutet das für die Atombomben, die noch in Rheinland-Pfalz in Büche lagern? Unser erstes Thema dieser Sendung. Für viele Härtefälle ist ein Kirchenasyl oft die letzte Hoffnung. Nachdem 2018 die Bedingungen zunächst erschwert wurden, hat das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge die hohen Hürden für das Asyl nun gelockert. Wir berichten über Reaktionen aus Berlin. Und es gibt doch tatsächlich Lehrer, die ihren Schülern Lust auf digitalen Unterricht machen. Wie sie das schaffen, wir verraten es Ihnen in dieser Sendung. Auf deutschem Boden, oder besser gesagt in unserem Boden, schlummern noch Atombomben. In Büchel, Rheinland-Pfalz. In unterirdischen Gruften liegen sie, bewacht von schwer bewaffneten US-Soldaten. Während des Kalten Krieges hatten die Vereinigten Staaten Westeuropa großflächig mit Atomwaffen bestückt, um die Sowjetunion von einem Angriff abzuhalten. Am Freitag tritt der UN-Atomwaffenverbotsvertrag nun in Kraft. Das bedeutet, damit werden zum ersten Mal Entwicklung, Produktion, Besitz und Nutzung von Kernwaffen für alle Vertragsstaaten verboten. Doch Deutschland ebenso wie die Atommächte haben das Papier nicht unterzeichnet. Doch das verlangen Friedensaktivisten, die auch in Pandemiezeiten vor Deutschlands einzigem Atomwaffenstandort in Büchel in der Eifel regelmäßig protestieren. Unsere Landeskorrespondentin Anke Petermann berichtet von dort.
Auf einer Wiese vorm Zaun des Bundeswehrfliegerhorstes Büchel in der Eifel haben sich ein Dutzend Atomwaffengegner zur monatlichen Andacht versammelt. Friedenswiese nennen das Gelände diejenigen, die hier regelmäßig gegen die nuklearen B-61-Bomben protestieren. 20 US-Atombomben sollen auf dem Bundeswehrflugplatz unterirdisch lagern, bewacht von US-Soldaten. Die Protestierenden kommen aus den umliegenden Eifeldörfern, aus dem nahen Mosel und aus Köln, 100 Kilometer weiter nördlich, wie Pfarrer Matthias Engelke und seine Frau.
Ja, ein herzliches Willkommen euch und Ihnen allen.
Wie seine Zuhörer, so sieht auch Engelke Deutschland durch die nukleare Bewaffnung am Bundeswehrstützpunkt Büchel zum Angriffsziel gemacht. Er fordert, dass die Atomwaffen aus der Bundesrepublik verschwinden.
Wie sie schon vorher aus den NATO-Staaten Kanada und Griechenland abgezogen worden sind, und dass der Atomwaffenverbotsvertrag auch von Deutschland unterschrieben wird.
Diesem Vertrag hatten 2020 rund 100 der gut 190 UNO-Staaten zugestimmt, 50 haben ihn ratifiziert. Deshalb kann er am 22. Januar in Kraft treten. Weltweit geächtet würden die Atomwaffen mit diesem Abkommen, unterstreicht Elke Koller, pensionierte Apothekerin und langjährige Friedensaktivistin.
Wie biologische Waffen, wie chemische Waffen, ganz abgesehen davon, dass es jetzt wirklich völkerrechtlich verboten ist.
Im Detail verbietet das Abkommen, Atomwaffen zu entwickeln, zu produzieren, zu testen, zu kaufen, zu lagern, zu transportieren und zu stationieren. Außerdem sie einzusetzen oder damit zu drohen. Für die Friedensbewegung ist das ein großer Schritt und Anlass zu feiern. Doch Florian Böller, Experte für transatlantische Beziehungen an der Uni Kaiserslautern, bezweifelt am Telefon, dass der Vertrag etwas bewirkt.
Also aus meiner Sicht ist dieser Vertrag eher Symbolik. Gerade für die USA besteht überhaupt kein Anlass, dem beizutreten. Aber auch andere Nuklearwaffenstaaten innerhalb der NATO wie Großbritannien oder Frankreich werden diesem Vertrag niemals beitreten, sodass das keine große Relevanz für die USA oder für die NATO als Bündnis hat.
Elke Koller glaubt, dass Deutschland unabhängig entscheiden kann. Mit einem Brief hat sie von den Mitgliedern des Verteidigungsausschusses im Bundestag gefordert,
dass Deutschland den Verbotsvertrag unterzeichnet und die nukleare Teilhabe beendet wird. Ein Drittel der Mitglieder hat doch mindestens ein Drittel hat geantwortet. Erwartungsgemäß die Linken zustimmend, die Grünen zustimmend, die SPD gespalten, die CDU hat eher wenig geantwortet. FDP hat mich sehr enttäuscht, denn mit Westerwelle hatte man ja eigentlich gedacht, dass die FDP auf unserer Seite ist.
Warum die Union, weite Teile der SPD und die oppositionellen Liberalen an der nuklearen Teilhabe als Abschreckungskonzept festhalten, erklärt Juniorprofessor Florian Böller so.
Die nukleare Teilhabe hat halt eine wichtige symbolische Rolle innerhalb der NATO, denn sie steht im Grunde für auf der einen Seite den erweiterten Schutzschirm der USA auf Europa und im Gegenzug aus einer Übernahme von Verantwortung durch die europäischen Bündnispartner und hier vor allem auch die wirtschaftlich und militärisch mächtigen Staaten wie auch Deutschland. Das soll im Grunde genommen den Zusammenhalt der NATO auch sichern, damit in einem Konfliktfall, wo möglicherweise nur Europa bedroht wird, dieses Bündnis nicht auseinanderdividiert werden kann.
Neue lenkbare Präzisionsbomben sollen nach dem Willen der USA in den kommenden Jahren die alten B-61 ersetzen. Die Tornado-Kampfjets der Bundeswehr müssten dann ebenfalls gegen neue, von den USA speziell zertifizierte Flugzeuge ausgetauscht werden. Was die Beistandssymbolik der nuklearen Teilhabe kosten darf, dürfte wohl erst eine neu gewählte Bundesregierung entscheiden, und zwar frühestens im kommenden Jahr. Bis dahin den politischen Wind zu drehen, hoffen die Atomwaffengegner, die vorm Zaun des Fliegerhorstes frösteln, darunter die Liedermacherin Nicole Mercier.
Das Leben von Menschen zu schützen ist auch ein kirchlicher Kernauftrag. Das kann bedeuten, dass die Kirche Menschen Asyl gewährt, denen eine Abschiebung droht. Mit dem sogenannten Kirchenasyl. Und das hat eine lange Tradition. Schon in der Antike wurden Menschen an heiligen Stätten geschützt. 2018 hatten die Innenminister das Kirchenasyl erschwert. Das heißt, die Flüchtlinge mussten definitiv erst mal 18 Monate im Kirchenasyl bleiben, um vor der Abschiebung geschützt zu sein. Diese Hürde war vielen Gemeinden zu groß und trotzdem bekamen 507 Personen im vergangenen Jahr solch eine Möglichkeit, darunter 99 Kinder. Seit vergangener Woche nun gilt eine neue Frist, und zwar die von einem halben Jahr, entschieden vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Luise Sammann mit Reaktionen aus Berlin.
Hier ist unser Zimmer. Nasrin aus Afghanistan öffnet die Tür zu einem 12 Quadratmeter großen Schlafzimmer. Zwei übereinander gestapelte Matratzen liegen auf dem Boden, ein Feuerwehrauto, ein Teller Chips.
Wir dürfen nicht rausgehen, wir müssen hier bleiben. Keine Kontakt mit anderen Kindern.
Nasrin zeigt auf den zweijährigen Ali, der weinend auf dem Arm des Vaters hängt. Dann auf seinen Bruder Mohammed. Mit plattgedrückter Nase steht der Vierjährige an einer gut verschlossenen Glastür, blickt auf die Menschen, die draußen auf dem Bürgersteig vorbeieilen.
Ja, immer, mein Sohn hat gesagt, ich möchte Spielplatz gehen, ja, mit anderen Kindern spielen. Aber leider, wir dürfen nicht immer hier steht und draußen sehen.
Seit 5 Monaten hat die vierköpfige Familie das Nebengebäude der Baptistischen Friedenskirche in Berlin-Charlottenburg nicht verlassen. Trotzdem muss sie sich wohl glücklich schätzen. Nasrin und ihr Mann gehören zu den gut 300 Fällen von Kirchenasyl, die es aktuell in Deutschland gibt. Pfarrer Hendrik Kissel hat sie aufgenommen.
Also wir müssen die Verpflegung für Kirchenasylanten finanzieren, wir müssen eine Unterkunft finden. Wir brauchen irgendwelche Psychologen, Psychiater, die betreuen. Ja, und dann gucken wir nach Betätigungsfeldern. Also Wo könnten die was machen sinnvoll?
In Österreich, wo Nasrin und ihr Mann zuvor 4 Jahre lang gewohnt hatten, drohte ihnen die Abschiebung. Ihre Heimat, so hieß es dort plötzlich, sei sicher genug für eine Rückkehr. Pfarrer Kissel schüttelt den Kopf.
Der afghanische Mann, der hat ja gearbeitet an der Skipiste. Der hat ja mit einer halben Stelle bei der Stadt gearbeitet in Österreich. Auf einmal stand die Polizei halt da und die sollten abgeschoben werden. Und dann sind die sozusagen Hals über Kopf halt abgehauen nach Deutschland.
Da Berlin nur Intensivtäter nach Afghanistan abschiebt, ist die Chance, dass ein hiesiges Asylverfahren positiv beschieden wird, deutlich höher als in Österreich. Doch damit es überhaupt aufgenommen wird, muss die Familie mindestens 18 Monate in Deutschland und damit im Kirchenasyl ausharren. Ein weiteres Jahr hinter der Glastür. Eine enorme Belastung, nicht nur für die häufig ohnehin traumatisierten Geflüchteten, sondern auch für die asylbietenden Gemeinden. Umso erleichterter reagieren die auf die jüngste Entscheidung des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge, die Frist für sogenannte Dublin-Fälle im Kirchenasyl, also etwa 90% der Fälle, wieder auf 6 Monate zu senken.
Es ist einfach wie rechtswidrig, diese Erhöhung auf 18 Monate.
So Dagmar Apel, landeskirchliche Pfarrerin für Migration und Integration in Berlin.
Also insofern ist es schon dringend notwendig, dass das jetzt verändert wurde.
Nach der sogenannten Flüchtlingskrise im Jahr 2015 wuchs die Kritik an der Tradition des Kirchenasyls. Die Praxis hebele rechtsstaatliche Entscheidungen aus, erklärte etwa der damalige sächsische Ministerpräsident Stanislaw Tillich 2017. Ein Jahr später beschloss die Innenministerkonferenz die Verlängerung der Frist. Erst nach Ablauf von 18 Monaten sollte der deutsche Staat die Asylverfahren für sogenannte Dublin-Fälle nun übernehmen. Bei ihrer Entscheidung beriefen sich die Innenminister auf die Dublin-Verordnung, die besagt, wenn ein Antragsteller flüchtig ist, verlängert sich die Überstellungsfrist für ihn von 6 auf 18 Monate. Doch wer sich im Kirchenasyl befindet, ist den Behörden offiziell bekannt und darf damit nicht als flüchtig behandelt werden, entschieden nun die Gerichte. Dagmar Apel ist erleichtert. Deutschland braucht das Kirchenasyl, so die Pfarrerin.
Auch schwangere Frauen, also die noch bis zum 7., 8. Monat abgeschoben werden können, das ist einfach zum Teil unmenschlich. Und darum versuchen die Kirchen diese Art von Nachbesserungsvorschlag, also schaut noch mal hin, liebes BAMF, könnte sein, dass da was übersehen wurde, gibt es nicht eine andere Lösung?
Auch Pfarrer Kissel betont, dass das Kirchenasyl das staatliche Asylsystem nicht aushebeln, sondern ergänzen wolle.
Es ist unheimlich schwer, halt solche Einzelschicksale zu beurteilen. Und das sind solche Träger wie wir, ob jetzt Kirchen oder andere Wohlfahrtsverbände. Es ist einfach Fakt, dass wir viel, viel näher an den Leuten dran sind. Und von daher ist das eine wichtige Zu- oder Zusammenarbeit, wenn wir darauf hinweisen.
Und tatsächlich, über 90% der Kirchenasylfälle gingen in den vergangenen Jahren positiv aus. Die Bitte um Nachbesserung bei den Behörden war also fast immer berechtigt.
Wie viele Lehrer, Schüler und Eltern haben wohl gestern auf die Entscheidung der Bundesregierung gewartet und gehofft, dass die Schule bald wieder losgeht? Ich kenne persönlich nur Eltern, die genervt sind vom Homeschooling. Wenn denn überhaupt eins der Portale funktioniert, sitzen da die Kinder meist nur kurz vor, eher apathisch, und die Eltern dürfen danach dann noch weiter unterrichten. Doch es geht auch anders, und deshalb freut es mich, dass ich Ihnen nun jetzt jemanden vorstellen darf, dem die neue Form des Unterrichtens sogar großen Spaß macht. Es ist Schulleiter Michael Cordes aus der Stadtschule in Travemünde. Jeden Mittwoch unterrichtet er die Kinder online, den ganzen Tag ohne Unterbrechung. Einfach die Kinder morgens vor den Rechner setzen und nachmittags wieder entfernen. Für viele Eltern eine erhebliche Erleichterung für den Spagat zwischen Homeoffice, Homeschooling und Kinderbetreuung. Den Begriff Homeschooling mag der Schulleiter übrigens nicht und hat ihn aus seinem Vokabular gestrichen. Hauke von Hallern hat ihn besucht.
Immer mittwochs ist ein besonderer Tag für Michael Cordes. Heute packt er wieder seine Sachen und wechselt ins Hotel. Arbeiten. Um den Kindern Abwechslung zu bieten, hat Cordes in den Veranstaltungsräumen eines Hotels ein kleines Studio mit mehreren Kameras eingerichtet.
Da machen wir mit allen Kindern zusammen was. Ich habe dann die Klasse mit 200 Kindern. Letzte Woche waren es 180 Geräte, die dann online sind, Mittwochmorgen um 9. Und dann singen wir was zusammen, was wir ja auch so schwierig machen dürfen. Im Moment macht den Kindern viel Spaß. Wir basteln was zusammen. Und jetzt am Mittwoch gehen wir auf virtuellen Ausflug zu den Seenotrettern zum Beispiel.
Michael Cordes ist Schulleiter einer Grundschule in Travemünde. Den Begriff Homeschooling hat er schon im März aus seinem Vokabular gestrichen. Er spricht lieber von digitaler Beschulung. Kunstlehrerin Nicole Hopp bastelt an einem Tisch. Vor ihr zwei große Scheinwerfer und eine Kollegin mit Kamera.
Jetzt lege ich das erstmal auf das zweite Stück Pappe und zeichne mir mit dem Bleistift an, wo die Löcher auf der ersten Pappe waren. Hopp.
Von morgens um 9 bis 13 Uhr am Nachmittag werden Kinder online voll betreut. Das ist Cordes wichtig, weil
wir gehen ja auch in der Schule nicht her und legen Kindern ein Blatt vor die Nase und sagen, ich komme in einer Stunde wieder und dann hole ich mir das ab. Sondern wir leiten Kinder in 15, 20 Minuten Abständen mindestens mal an. Und wenn wir jetzt plötzlich erwarten, dass Kinder, egal welchen Alters übrigens, ob die nun Erstklässler sind oder 8, 9, 10 Klässler, wenn wir jetzt plötzlich erwarten, dass die das von heute auf morgen alleine können, dann ist das ja eine Utopie.
Dieses etwas andere Konzept kommt auch bei den Grundschulkindern an.
Ich habe die Vierklässler gefragt nach dem ersten Lockdown, warum hat das so gut geklappt? Und ich sagte, naja, ich bin zu Hause nicht abgelenkt. Ich kann immer rückfragen, wenn ich will. Auch wenn die Mathestunde mal vorbei ist, dann kann ich sie noch fragen, weil ich sie erreiche über die Videokonferenz. Gerade die Kinder, die eher schwach sind, melden zurück, dass die Klassengemeinschaft sie im Lernen eher behindert.
Was natürlich trotzdem fehlt, ist
das soziale Miteinander in der Schule und das alles so drumherum ist so wertvoll, es darf auf keinen Fall unterschätzt werden. Aber es ist eben auch faszinierend, dass gerade die schwachen Kinder hier große, große Lernerfolge feiern in dieser Fernbeschulungszeit, so wie wir es im Moment machen.
Stellt der 44-jährige Schulleiter und nun auch Teilzeitmoderator klar. Er hält diese Art von Erlebnispädagogik für ein wichtiges Konzept im Unterricht, wie Michael Cordes aus seiner Erfahrung als Hauptschullehrer weiß.
Ja, ich durfte ein halbes Jahr lang sämtliche schulischen Inhalte vernachlässigen. Eine 5. Klasse übernommen und habe dort dann alle Tische ausgeräumt, alle Stühle ausgeräumt, die Tafel abgeschraubt mit den Kindern, den Raum leer gemacht. Und wir haben viel Erlebnispädagogik gemacht, Teambuilding und Mathe und Deutsch und all den ganzen anderen Kram weggelassen. Und es war hoch faszinierend, wie diese Hauptschulklasse zu einem Team zusammengewachsen ist. Und in Klasse 7 hatten sie nahezu alle schon ein Realschulniveau erreicht.
Seit gut 6 Jahren ist Cordes Schulleiter an der Stadtschule Travemünde. Seitdem hat sich dort viel verändert, vor allem beim digitalen Lernen. Schon 2014 schaffte er für die Schülerinnen und Schüler Tablets an, bezahlt vom Förderverein. Auf Widerstände stößt er mit seinem Konzept kaum, weder im Kollegium noch bei den Eltern. Auch weil Cordes seine Ideen gemeinsam im Team umsetze, sagt seine Kollegin Camilla Stöter.
Ja, also ich glaube, die Verwandlung von Tag 1 bis heute sieht man in jedem Raum und auch in jeder Methode, die hier an der Schule sozusagen dann umgesetzt wurde. Und das ist ein großer Vorteil, also kein Widerstand.
Bei allem Einsatz für seine Stadtschule Travemünde will sich Schulleiter Michael Cordes im kommenden Jahr eine Auszeit nehmen. Ein Sabbatjahr zum Reisen mit seiner Frau und seinen beiden Kindern. Was danach kommt, das wisse er noch nicht. Nur so viel.
Also es muss auf jeden Fall eine Veränderung her, bevor ich 50 bin.
Ein Schulleiter aus Travemünde beschult digital. Das klingt doch mal vorbildhaft. Ein Porträt war das von Hauke von Hallern. Datenschutzbedenken bezüglich des digitalen Unterrichts ist in diesen Pandemiezeiten auch immer wieder ein Thema. In Baden-Württemberg gibt es derzeit einen Pilotversuch dazu. Ein Thema der folgenden Sendung bei Campus und Karriere. Ich bin Sabine Schmidt, das war die Sendung Deutschland heute. Ich danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.